Ich habe mir damals nur jemanden gewünscht, der mir die Hand reicht. Ich wollte nicht, dass mich ja da jemand rausboxt. Ich wollte nur eine Hand haben, die ich halten kann, während ich kämpfe.
Stimmen aus dem Off. Unerhörte Geschichten von Hoffnung, Krisen, Süchten.
Ja, hallo, ganz herzlich willkommen. Ich habe wieder eine neue Interviewpartnerin hier bei mir sitzen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Wir starten wieder mit so einer ganz allgemeinen Frage. Welchen Weg bist du denn bisher gegangen, um heute hier zu sitzen? Was waren so Höhen und Tiefen in deinem Leben? Was waren wichtige Stationen? Wie war das auch so, als du angefangen hast, Drogen zu konsumieren? Kannst du uns da ein bisschen was erzählen über
dein
Leben?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe angefangen, Drogen zu konsumieren mit 12 Jahren ungefähr. Das Ganze hat so angefangen, ich bin adoptiert worden. Das heißt, ich war in einer Pflegefamilie. Ich groß geworden damals. Damals war ich eine sehr, sehr gute Schülerin. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich wollte früher also auch unbedingt Medizin studieren. Meine Adoptiveltern sind Medizinstudenten, also Mediziner. Mein Vater war Onkologe, meine Mutter ist Gynäkologin. Ich hatte immer sehr hohe Erwartungen an mich. Ich wollte unbedingt ein 1,0 Abi, am besten wäre ein 0,7er gewesen. Harvard war mein Ziel, studieren an der Elite-Uni in Amerika. Mhm. Ich habe damals schon beim Sanitätsdienst mitgemacht, war meistens bis zu 12 Stunden am Tag in der Schule, habe Orchesterabends nach der Schule gemacht, gelernt. Bis zu 2 Stunden am Tag saß ich noch nach der Schule am Lernen, habe noch Sport gemacht. Es war also wirklich ein ganz voller Tag. Dann ist mein Vater krank geworden. Also mein Vater ist Ende der Grundschule krank geworden, hat einen Schlaganfall, lag ein halbes Jahr im Koma. Für mich ist so ein bisschen die Welt zusammengebrochen da. Weil dann hatte auch niemand mehr Zeit für mich. Meine Mutter hat sich in eine Arbeitssucht gestürzt, war nur noch im Krankenhaus, hat nur noch gearbeitet. Ich war ganz alleine. Meine Geschwister, die waren bei meiner Tante oft, waren auch noch ganz klein. Ich hatte dann so schon die Erwachsenenrolle. Ganz früh musste ich, als ich dann auf dem Gymnasium war, in der 5. Klasse schon Erwachsenenrollen übernehmen. Dann habe ich angefangen, mich auch, als mein Vater wieder aus dem Krankenhaus kam, habe ich mich weiterhin um meine Eltern, meine Geschwister gekümmert. Und ja, das war schon schwierig für mich tatsächlich, weil ich war selber noch ein Kind und soll mich dann um 2 kleine Kinder kümmern, Essen machen, das Haus aufräumen, das sind Dinge, die konnte ich gar nicht. Also ich hatte ja auch noch Schule, ich war auf dem Elite-Gymnasium. Ich wollte ja auch noch was aus mir machen, da war gar kein Platz mehr für mich und meine eigene Entfaltung meiner Kindheit und allem. Das heißt, Kind war ich nie, durfte ich auch nie so richtig sein. Dann habe ich auch so eine ungesunde Beziehung zu meinem Vater bekommen. Ich war immer so, wir hatten so eine Rollenumkehr, ich war so in der Erwachsenenrolle eher und er eher so in der Kindesrolle. Wenn meine Mutter damals sich mit meinem Vater verlassen hat, nachdem sie sich getrennt hatten, wir haben aber alle noch zusammen gewohnt, das war auch der Fehler daran. Das heißt, es gab nur Stress, jeden Tag wurde geschrien.
Und du warst noch so im, du sagst es
ich war noch so 11, 12, genau, 11, 12. Das war gerade, wo ich in die 5. Klasse kam. Ja. So fing das dann alles an, dass irgendwie die Probleme groß wurden. Das ist einfach so ein enormer Druck, da war einfach Sorge auch um meinen Vater, was wird passieren. Ich habe eine enorme Verlustangst entwickelt. Ja, dann Ende der 5. Klasse, als ich in die 6. kam, da war das dann so, dass ich in der Schule auch krasse Probleme hatte, einfach durch meine familiäre Situation. Ich wurde stark gemobbt. Mhm. Damals waren Markensachen halt so in. Die kamen mit iPhones in der 6. Klasse da an, mit den neuesten iPhones. Und nur weil ich nicht so war und noch kein Handy richtig hatte, wurde ich dann halt total ausgegrenzt. Es wurde mit der Zeit dann immer heftiger, immer doller. Ich habe die Schule auch versucht auszublenden. Ich bin dann teilweise da gewesen, aber ich wurde auch nicht mehr benotet ab der 6. Klasse. Schon in der 6. Klasse haben die Lehrer nichts gemacht. Die haben dann gesagt, sie kriegt jetzt erstmal ein Jahr lang keine Noten. Sie muss trotzdem zur Schule gehen, weil ja Schulpflicht ist. Aber gegen das Mobbing haben sie nichts unternommen. Ja, so war die Schule eben und das war sehr, sehr traurig für mich, weil ich auch zu Hause nicht so die Erfahrung gemacht habe, dass jemand mir zuhört. So fing es dann an, dass ich mehr mit den älteren Leuten abgehangen habe aus der Oberstufe. Ich eben im Französisch und ich habe Sprachentalent, das heißt, ich spreche sehr, sehr viele Sprachen, auch sehr gute Sprachen. Also ich bin gut im Sprachensprechen. Mhm. Das ist so mein Talent. Einige können Mathe, andere können Sprachen, der nächste ist musikalisch oder künstlerisch begabt. Ja, und das ist so. Dann habe ich mit denen, weil wir hatten so ein Projekt an der Schule, Schüler helfen Schülern. Mhm. Das heißt, es ist so gewesen, dass Schüler anderen Schülern Nachhilfe gegeben haben. Das war so ein Projekt. Ich habe da halt auch mitgemacht, weil die Besseren helfen den Schwächeren. Damit auch, egal aus welchen Klassen, ich war dann halt mit der Oberstufe zusammen eingeteilt, weil ich auf dem Niveau der Oberstufe war bei Sprachen. Das war für mich ja eigentlich was Gutes, aber auch meine Noten wurden nie geschätzt. Ich hatte auch immer einen enormen Leistungsdruck. Meine Eltern, also meine Mutter hat es nie gesehen, wenn ich eine 1 geschrieben habe, was eigentlich immer der Fall war, dann war es okay, aber wenn ich dann einmal ein einziges Mal eine 1 minus oder eine 2 plus mit nach Hause gebracht habe, das war schon schlecht. Mhm. Dann hieß es, dass ich mehr lernen musste. Sie hat mich in meinem Zimmer eingesperrt. Ja, musste ich erstmal lernen, durfte ich nicht raus. Das war sehr, sehr heftig für mich und so habe ich mir halt selber diesen Druck auch voll angeeignet. Das heißt, ich habe mir selber irgendwann so einen Druck gemacht, den meine Mutter mir immer gemacht hat, unbewusst. Sie wollte halt eigentlich immer nur das Beste für mich, das weiß ich auch, aber sie hat es voll auf die falsche Art vermittelt. Und dann war ich in der Oberstufe eben mit der Oberstufe zusammen. Dann war das so, dass wir immer nachmittags abgehangen haben. Dann fand ich das natürlich cool. Die waren viel älter, viel reifer, die haben mich nicht ausgelacht, die haben mich nicht fertig gemacht, die fanden mich toll, die haben mit mir gesprochen. Und so kam das dann. Oberstufler sind im Abitur gewesen. Abiturienten haben viel Stress, viel Lerndruck, die haben viel zu tun, die brauchen Konzentrationshilfen. Und so kam das dann, dass mir irgendwann Pillen angeboten wurden von einem Jungen, der war 19, glaube ich. Mhm. Ja, so war das dann. Wusste ich natürlich nicht, was das ist. Also ich kannte mich nicht aus, was sind Drogen? Das Wort kannte ich nicht. Also ich wusste, es gibt Crystal Meth, aber ich wusste gar nichts darüber. Ich war 12 Jahre alt. Er hat mir erklärt, das ist wie Ibuprofen. Das war, in Wirklichkeit war das Medikinet, das ist das Erwachsenen-Ritalin, eben wie Speed, nur als Tablette. Macht natürlich für eine 12-Jährige, die keine ADHS hat, ist das schwer. Also das sind Folgen, die das einreißen kann, so ein Medikament. Ritalin können kleine Kinder kriegen, Medikinet kriegt man nur unter schwersten Bedingungen ab 21. Auch nur bei nachgewiesenen diagnostizierten ADHS. Für ADHSler wirkt Medikinet beruhigend, weil die eben schon diese Hyperaktivität haben. Für normale Menschen ohne ADHS wirkt es komplett ausbrausend. Amphetamin ist es eben. Es ist ein Medikament, es ist ein reines Amphetamin. Ohne Streckmittel kann man sich das vorstellen. Das heißt, es ist wie Speed, wie Crystal Meth, aber ohne Streckstoffe. Das heißt, es ist rein, es wirkt gut, man ist wach, man schläft nicht, man hat keinen Hunger mehr, ist angetrieben, man denkt, man ist Superman. Also man kann alles schaffen und dadurch wird das Verhalten von dem Lernen ja nicht besser. Man stopft ja nur noch mehr in sich rein. Und so fing das dann an, dass ich dann immer mehr dieser Pillen gekriegt habe. Die damals umsonst bekommen, immer mehr habe ich in mich reingestopft. Gar nicht gemerkt, was damit mir abging. Teilweise war ich 3-4 Tage wach. Weil ich dachte, das ist normal. Ich habe nichts gemerkt davon. Also ich habe nicht wahrgenommen, dass ich Drogen nehme.
Mit 12 Jahren?
Ja, mit 12 Jahren. Mhm. So fing das dann an. Ja, und dann irgendwann habe ich natürlich auch mehr einen Plan gekriegt von Drogen. So ging das dann erstmal die nächsten 2 Jahre. Mhm. Dann fing es irgendwann an, dass ich verstanden habe, dass ich da Drogen nehme. Dann kam auch danach habe ich als zweite Droge Speed genommen, richtig als Paste. Das ist so eine gelbliche Paste, die zieht man durch die Nase. Speed ist so das Billigprodukt vom Koks, vom Crystal Meth. Ein 10er zahlt man für ein Gramm. Das ist nicht viel und das ist sehr, sehr viel. Das ist genau dasselbe wie das Medikinet, nur eben von der Straße, eine Droge. Es macht dasselbe, ist eben nur übelst gestreckt und es ist halt, man zieht sich durch die Nase, es ist eine Droge. Das macht krass abhängig und ja, nicht so abhängig wie andere Drogen, aber schon abhängig. Und es ist natürlich nicht gut auf Speed, dann mehrere Tage, 4-5 Tage ist man da wach am Stück. Wenn du einen Tag durchkonsumierst, bist du 4-5 Tage wach. Man schläft nicht. Was das für den Körper auch für einen Stress bedeutet, das ist wirklich sehr, sehr heftig. Und das, ja, auf jeden Fall. Am Ende konnte ich kaum noch aufstehen. Ich lag nur noch im Bett. Schmerzen, habe gefroren, blaue Zehen, blaue Finger. Mhm. Aber dann in so einer Situation merkt man nicht, was das ist. Also ich war 12 Jahre alt, woher sollte ich denn auch wissen, was Drogen sind? Sowas kennt man ja nicht.
Und ist das keinem aufgefallen zu der Zeit, dass du manchmal nächtelang nicht geschlafen
das
hast?
Das ist schon Leuten aufgefallen.
Fertig warst.
Meiner Mutter ist es aufgefallen, aber die haben das nicht auf Drogen geschoben. Die hätten ja niemals erwartet von mir, als total medizinbegeistertes kleines Mädchen, dass ich sowas tun würde. Woher hätte ich das so haben sollen? Also die haben das eher auf meine psychische Situation geschoben. Mhm. Ich habe es damals auch darauf geschoben. Also dann kam das so weit, dass ich halt oft auch Halluzinationen bekommen habe. Ich bin psychotisch geworden, geschrien nächtelang. Tagsüber habe ich im Bett gelegen, mich aufgebaut und geschrien, Mama, da ist jemand, Mama, hilf mir, da steht jemand, der will mich umbringen. Manchmal habe ich Mama nachts also morgens gegen 5:30 geweckt und habe irgendwelche Halluzinationen geschoben, habe zu ihr gesagt, Mama, du musst mitkommen, mein Vater, er wird ermordet, da unten stehen Menschen, ich sehe Schatten, bitte mit einer Pistole, du musst die Polizei rufen. In diesen Momenten hat sie immer in der Klinik angerufen, hat gesagt, dass ich jetzt komplett durchdrehe. Die haben gesagt, sie sollen mich hinbringen und dass es alles nur aus Aufmerksamkeit wäre. Da hat ja niemand die Ahnung gehabt, dass ich Drogen nehme. Damals wurde eine paranoide Schizophrenie vermutet durch den ganzen Stress, den ich erlitten habe. Damals dann Beruhigungstabletten vom Psychiater bekommen. Hätte einfach mal jemanden gebraucht, der mich an die Hand genommen hätte. Einfach dadurch, dass ich all die Jahre so alleine stand mit meinem ganzen Scheiß. Und so ging dann der Weg mit den Drogen auch seinen Lauf. Es wurde natürlich nicht besser. Wie soll das doch besser werden, wenn mir keiner sagt, was ich falsch mache? War ich auf der Liste für eine Therapie, eine Psychotherapie. Und da war man das erste Mal bewusst, dass es mir nicht gut geht mit den ganzen Drogen. Ich war ja ständig nur wach.
Und bis dahin war das für dich eher so eine Art Hilfsmittel?
Ja, genau. Es war so eine Art Hilfsmittel, mich zu konzentrieren, die Schule besser zu machen, irgendwie einfach das alles auszuhalten. Dass ich leistungsstärker bin, auch nicht essen zu müssen, fand ich damals cool, weil ich habe abgenommen. Ich habe eine Essstörung bis heute. Das war so ein Erfolg auch einfach. Wenn ich gelernt habe und dann irgendwie gesehen habe, ich schaffe so viel, ich krieg so viel hin. Mhm. Ich putze 10 Stunden lang das Haus und ich werde nicht müde, ich muss nicht schlafen. Ich brauche nichts zu trinken den ganzen Tag. Das waren so Dinge, das waren für mich Superkräfte, die niemand sonst hat. Das fand ich cool. Ich habe gedacht, jetzt bin ich endlich auch was Besonderes. Mhm. Ich habe mich nie besonders gefühlt. Ich dachte, das wäre jetzt eine neue Stärke von mir, auf Dinge zu verzichten.
Ja. Das heißt, zuerst waren die Drogen für dich eigentlich ein Hilfsmittel und was, wo du sehr viel positive Effekte drin gesehen hast.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe natürlich, das ist oft so, man merkt das natürlich nicht gleich, dass das was Negatives in einem auslöst. Erstmal idealisiert man die Drogen sozusagen. Das heißt, man beschönigt sie, man redet sich alles schön. Man sieht, man hat auch diese positiven Erfolge, die sind auf jeden Fall da. Weil sonst würde man die Drogen ja nicht weiternehmen und abhängig werden. Ja, das war so. Dann bin ich 13 geworden und dann fing das langsam an, dass ich dann auch in die Therapie gegangen bin. Es war eine dreimonatige Therapie, eine Jugendklinik für Psychiatrie in Hamburg. Dann war das so, dass ich da auch erstmal aufhören wollte. Ich habe dann gemerkt, durch diese ganzen Halluzinationen, dass es mir doch nicht so gut ging. Damals hatte ich keine Ahnung, was eine Sucht ist oder so. Ich wusste immer noch nicht richtig, dass ich Drogen nehme. Mhm. Also das Wort Drogen, damit habe ich das nicht in Verbindung gebracht, bis ich dann in der Klinik andere Mädchen kennengelernt habe, die auch mit Drogen zu tun hatten, die da schon weiter waren. Die waren 14, 15 und kannten sich schon aus mit Drogen, mit Ecstasy, Gras, Marihuana, solchen Dingen. Die kannten das alles schon. Dann saßen wir im Zimmer und haben uns darüber unterhalten und dann haben wir uns da so gegenseitig negativ beeinflusst, indem wir uns da so verstärkt haben. Wir hatten so ziemliche Drogentalks halt, haben das verschönigt, auch wieder idealisiert. Und so ging das dann los, dass ich eigentlich die ersten Monate dort ohne Drogen verbracht habe und das auch nie wieder machen wollte. Also damals dachte ich, ja, es ist einfach nur ein Hilfsmittel. Ich dachte nur, ich habe damit wohl übertrieben, dass es wohl nicht gut ist, dass ich so viel davon genommen habe, von den Medikamenten.
Also da hat dir schon so ein bisschen gedämmert, dass das auch seine Schattenseiten
hat. Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja kaum noch schlafen können. Ich hatte Schmerzen, war körperlich sehr abgemagert. Ich hatte 10 Kilo abgenommen. Innerhalb von einem halben Jahr, das ist natürlich viel, ne? Ich habe nicht mehr gegessen, ich hatte so viele Probleme. Ich hatte nur dann nicht mehr das Gefühl, dass es diese anfängliche Unbeschwertheit noch da war, die ich durch die Drogen hatte. Und ja, dann war ich in der Klinik und dann habe ich die Mädchen da kennengelernt und dann sind wir zusammen losgezogen im Ausgang. Das heißt, wir sind rausgegangen aus der Klinik und hatten so Tagesausgänge. Das heißt, wir konnten rausgehen nachmittags in die Stadt und so fing das dann an, dass ich immer mehr über Drogen erfahren habe. Das heißt, ich habe endlich so ein Bild dazu bekommen, was es eigentlich ist. Natürlich fand ich das cool. Ich wollte auch cool sein. Das war das erste Mal, dass Leute mich auch mit einbezogen haben, dass sie mich auch cool fanden, weil ich das ja schon kannte, Drogen. Das kannte ja sonst niemand. Das war auch für mich so ein Ding. Also niemand kannte Drogen aus meiner Klasse, wo die mich gehasst haben, gemobbt haben. Aber ich kannte das und das war so, das hat mir Bestätigung gegeben, dass ich vielleicht doch cool bin. Ja, und so ging das dann los, dass ich Ecstasy genommen habe. Ecstasy-Pillen für Pillen. Manchmal waren es 5, 6 Ecstasy-Teile mit 360 Milligramm MDMA am Tag. Mhm. 2016 war das, da gab es noch sehr, sehr gute Pillen. Also die waren sehr, sehr stark. Normalerweise darf man 120 Milligramm MDMA, können schon zu viel sein für einen erwachsenen Körper. Und ich,
ne? Du warst so daran gewöhnt, dass...
Ich weiß ja, ich bin so ein Mensch, dass ich sehr ins Extreme gehe. Das heißt, genau, ich kann nicht... ich kann dann nicht Stopp sagen bei einer Menge, wo andere Stopp machen würden. Ich bin so ein Grenzgänger. Ich gehe gerne über meine Grenzen hinaus, will immer das Ultimatum. Das ist bei meinem Drogenkonsum immer so gewesen. Da sehe ich, ich merke das dann auch nicht. Und so war das schon von Anfang an in meiner Drogensucht, wo das alles begann. Angefangen zu kiffen habe ich, auch zu trinken, Alkohol, Zigaretten kamen schnell. Ja, und so hat das alles dann seinen Lauf genommen.
Das war alles noch im Jugendalter? Also
da war ich noch 13. 13, 14. 13, es war von 13 bis 14. Mhm. So das Jahr, von wo ich 13 geworden bin, bis 14, da fing das an. Also wo das alles so richtig den Lauf genommen hat, das waren die Sommerferien, wo ich 13 geworden bin. Das war, nachdem ich aus der Klinik kam, waren dann die Sommerferien. Also ich kam kurz vor der Klinik, als ich rausgekommen bin aus der Klinik, nach der Therapie, die dreimonatige, bin ich dann in die Sommerferien gegangen. Das heißt, erstmal keine Schule, meine Mutter war nicht da, die war im Urlaub, Kur, und es war so ganz viel Zeit. Mein Vater, der war ja krank, der war zu Hause, aber der hat mir vertraut, der hätte niemals erwartet, was ich mache. Mhm. Die dachten ja, alles ginge mir besser nach dieser Therapie, die dachten alles, es wäre alles wieder gut. Das war ja für mich so, niemand wusste, was eigentlich los war, dass ich schon lange wieder so auf Abwägen war und auch gedanklich da irgendwie wieder anfing. Mein Therapeut dachte auch, es wäre alles gut, und so hatte ich ja natürlich so einen Freiraum, das irgendwie alles einzufädeln, was ich da einfädeln wollte mit den Drogen. So hatte ich genügend Zeit und Platz für die Drogen in meinem Leben. Dann fing das an, dass ich angefangen habe, mich zu schminken, Tangas zu tragen, in Leggings und bauchfrei rauszugehen. So war ich nie. Also ich habe mich sehr, sehr, sehr doll verändert. Mhm. Caps habe ich getragen. Ja, also ich kam so richtig in die Pubertät, wollte eine Frau sein, ich wollte cool sein, ich wollte sexy sein, solche Sachen. Und dann habe ich meine beste Freundin, ich kennengelernt. Wir haben zusammen, die Anfangszeit, als wir uns kennengelernt haben, ich habe sie kennengelernt, da war sie meine Dealerin, auch über ein paar Leute aus der Klinik, wo ich war. Wir haben uns dann jeden Tag getroffen, ich habe jeden Tag Drogen von ihr gekauft. Es fing an, dass ich 3-4 Gramm Speed jeden Tag gekauft habe, also wieder Speed. Speed und Ecstasy. Und dann haben wir auch oft zusammen gekifft. Es ging jeden Tag nur um Drogen. Wir waren schon dann mit 13 das erste Mal im Club feiern auf dem Kiez. Das heißt, ich stand da mit 13 im Club auf dem Kiez, auf dem Hamburger Kiez. Ja, es ging dann so weiter, bis meine Mom dann irgendwann gesagt hat, so geht es nicht. Du bist nie zu Hause, du haust ab, du widersetzt dich mir, du bist nicht mein Kind, wenn du so weitermachst. Ja, das war dann so ein Punkt. Da bin ich dann auch oft abgehauen von zu Hause die Wochenenden, nur um noch weiter zu feiern. Ich fand das cool. Wer geht schon mit 13 feiern? Das war für mich normal. So, ich habe meiner Mutter dann auch oft ins Gesicht gesagt, ich gehe jetzt auf eine Goa-Party. Mhm. Ich war 13. Ich habe gar nicht gewusst, was ich da tue. Das war auch für mich nicht, ich hatte nicht die Ansicht, dass ich da jetzt abhängig bin oder dass ich ein Problem habe. Das war für mich normal. Jeder nimmt Drogen. Das ist doch bestimmt normal. Also ich habe nicht diese ganzen psychischen Sachen, wo ich vorher sehr, sehr reflektiert war, das war alles weg. Also ich habe mir so eine Szenenidentität aufgebaut. Das heißt, eigentlich entwickelt man sich ja so ab 12, 13. Man findet die eigene Personalität, man entwickelt Traits für die Personality. Das ist aber bei mir alles nicht passiert, weil ich ja eine falsche Identität mir aufgebaut habe, die ich auf der Drogenszene war. Die Person, die ich bin, die hätte so nicht gehandelt, aber so, ich bin klauen gegangen, ich habe meine Eltern beklaut, solche Sachen, das hätte ich früher niemals getan. Ich bin auch nicht mehr zur Schule gegangen dann, das war ganz schlimm. Und dann bin ich ein Wochenende abgehauen, da habe ich mich so abgeschossen, bis dann der Kinder- und Jugendnotdienst kam, mich abgeholt hat mit der Polizei, dann war ich erstmal in der Ausnüchterungszelle. 5 Stunden musste ich da sitzen und ausnüchtern, bis dann der Kinder- und Jugendnotdienst mich von dort abgeholt hat, aus der Ausnüchterungszelle in Altona. Ja, dann kam ich erstmal ins Heim, nachdem mit meiner Mutter gesprochen wurde. Es war wie ein Schlag in die Fresse. Ja, im Heim war ich dann im Zimmer mit einem anderen Mädchen, die auch Drogen genommen hat. Das heißt, da ging der Kontakt direkt schon wieder los. Dann haben wir uns am selben Abend noch Teile besorgt. Ja, und dann am Wochenende vergingen dann ein paar Tage, als ich dann da so im Heim war. Dann hieß es vom Jugendamt aus, ich werde in eine Drogentherapie müssen, weil die haben einen Test gemacht bei der Polizei, und dass ich es mitbekommen habe. Ich war auf Klo dort und dann haben die das halt eingefädelt, einen Test anzumachen. Dann haben einen Test dann ins Klo reingehalten. Ja, und so war dann bewusst, was ich nehme. Da stand alles drauf, es waren diese kleinen 6er-Tests. Alles positiv. Es gab keine Droge, die nicht positiv war, bis auf Heroin. Das war schon heftig für mich, ne? Das war sehr, sehr heftig. Also die haben mich dann auch so damit konfrontiert, habe ich mir eine Therapie gesucht. Erste Entgiftung, eine körperliche Entzug, Entgiftung heißt das.
Wie alt warst du da?
Da war ich dann 14.
Mit 14?
Ja, das heißt, mit 14 bin ich dann erstmal in die Entgiftung so. Mhm. Nachdem diesem Vorfall mit der Ausnüchterungszelle war, das ging alles aneinander so. Das ist in einer Reihe passiert, dann durfte ich gar nicht mehr nach Hause Sachen packen, ich wurde dann direkt in die Klinik gefahren. War natürlich komisch, was erwartet mich da, was wird passieren? Meine ersten Fragen darf man ein Handy haben, darf man rauchen? Dann habe ich mir natürlich einen ausgesucht, wo man rauchen darf und auch ein Handy haben darf, wo man rausgehen kann. Das waren meine Bedingungen. Solange man ein Handy haben darf und rauchen darf, gehe ich dahin. Ja, so war ich. Und dann kam es dazu, dass ich dahin gegangen bin. Dort war aber, das war die falsche Klinik für mich. Also da waren Erwachsene, die war ab 14 die Klinik, aber da waren eigentlich nur 30- bis 50-Jährige. Es gab Arbeitstherapie, Schule gab es dort nicht. Es gab kaum Gesprächstherapien. Es war auch so, wenn, dann saß man im Kreis. Einer saß in der Mitte, der Scheiße gemauert hat und musste so sich beschimpfen lassen. So war das da. Das heißt, man musste morgens 5 Stunden arbeiten. Das Geld, was man da verdient hat, hat sich der Chef der Klinik reingezogen. Hat man nichts von gesehen, außer seinen fetten Sportwagen. Essen war die Katastrophe. Ich durfte die Unterhosen der alten Drogensüchtigen waschen. Die wollten mir nicht mal Handschuhe geben, weil das ja so teuer wäre, Handschuhe. Aber ich verwöhnt wäre, haben sie zu mir gesagt. Das waren so unter menschlichen Bedingungen. Dann bin ich damals da abgehauen, habe das genau geplant, wie ich dort abhauen werde. Ich habe mir einen Plan gemacht. Ich habe natürlich geschaut, wo kann ich meine Sachen rausschmuggeln. Es war damals ein Bunkergebäude, also ein Flachbau. In der Mitte war das Aquarium, wo die ganzen Pfleger drin saßen. Dann bin ich am Abend zuvor, als die Übergabe hatten, mit meinen ganzen Sachen auf den Jungsflur. Ein Jungstreff, weil von da aus konnte man durch den Wald zum Bahnhof laufen. Dann habe ich am nächsten Morgen mich für die Arbeit krank gemeldet, habe vorgetäuscht, dass ich eine Magen-Darm hätte, habe mir dann meine ganzen Sachen geschnappt. 40 Euro Taschengeld gab es die Woche und damit bin ich dann alleine von Niedersachsen nach Hamburg geflogen. Geflohen, besser gesagt. Ja, meine beste Freundin damals, die bis heute ja meine beste Freundin ist, die am Anfang meine Dealerin war, die lag dann im Krankenhaus, als ich nach Hause aus Hamburg, aus Niedersachsen kam. Das war auch so ein Grund, warum ich dann da abgehauen bin. Meine Mom meinte damals, wenn ich 3 Monate durchziehe, darf ich nach Hause. Als es dann die ersten 3 Monate geschafft war und ich alles gegeben hatte, ich wollte ja wirklich was ändern, hieß es dann, nee, du bleibst da. Und gar nichts wurde geschätzt und dann bin ich natürlich abgehauen. Das mit meiner besten Freundin, dass sie einen kaputten Magen hatte und im Krankenhaus lag, hat es dann zum Überlaufen gebracht, das war's. Und dann bin ich einfach abgehauen. Dann kam ich in Hamburg an, habe sie im Krankenhaus besucht, durfte in ihrer Wohnung schlafen. Sie hatte damals eine Jugendwohnung, die ihre eigene Wohnung war. Die hatte sie vom Jugendamt bekommen. Dann war ich dort erstmal 1-2 Wochen. Niemand wusste, wo ich war. Meine Mutter hat sich natürlich auch gefragt, wo ist die Alte, wo ist sie hin? Sie ist nicht in der Klinik. Sie haben mich alle voll gespammt auf mein Handy. Das war mir egal. Also ich habe dann, das Erste, was ich gemacht habe, war Joint geraucht natürlich. Erstmal 3 Monate rein geraucht, natürlich rauche ich mir erstmal einen Joint. Ja, so kam es dann, dass ich weiter Drogen genommen habe, auch wieder Ecstasy genommen habe. Das heißt, irgendwie hat sich nichts verbessert. Das heißt nur, dass mein Körper sich stabilisieren konnte in der Zeit, wo ich keine Drogen genommen habe. Und dann, ja.
Das heißt, es ging dann erstmal so weiter
mit Drogen. Das ging dann erstmal so weiter.
Gab es da irgendwann dann nochmal einen Wendepunkt oder irgendwie einen Punkt, wo du gemerkt hast, so, jetzt geht's so, aber wirklich irgendwie nicht mehr weiter?
Nein, das kam erst mit 17, 18, das erste Mal. Davor bin ich dann ja noch auf Heroin gekommen. Das heißt, da war ich dann auch Ende 14. Bin ich dann angefixt worden. Das heißt, ich habe angefangen, Heroin zu spritzen, auch zu rauchen. Kurze Zeit danach, mit 15, kam auch das Kokain. Das heißt, da bin ich dann wirklich auf harte Drogen gekommen. Auch Prostitution und andere Dinge haben eine große Rolle gespielt. Nachdem ich sexuell missbraucht wurde, fing das alles an. Das hat mich dann natürlich noch tiefer reingerissen, dass ich dann auch nicht es geschafft habe mehr. Also ich wollte zur Polizei gehen, wollte den Menschen anzeigen, aber ich habe mich nicht getraut. Ich hatte ja niemanden hinter mir stehen, meine Mutter nicht. Ich hatte niemanden. Ich habe meiner Mutter damals davon erzählt und hat sie mich rausgeworfen. Also ich saß auf der Straße, hat mit dem Heroin, hat sie mich rausgeworfen. Und dann hat sie nicht mal dem Jugendamt Bescheid gesagt. Ich hatte nichts. Damals kein Telefon, konnte dich selbst anrufen, hatte auch keine Kraft mehr. So ging das dann erstmal, bis ich 17, 18 war. Habe ich dann natürlich auch irgendwann gemerkt, so wow, was habe ich da eigentlich gemacht mit meinem Leben? Weil oft ist es so, wenn ich draußen gewesen bin und so Leute gesehen habe, die so ein schönes Leben haben, habe ich mich natürlich verglichen. So oft darüber nachgedacht, wie mein Leben ist, aber meist nur in den Situationen, wo ich keinen Stoff mehr hatte. Also wo der Stoff alle war, dann fing das Heulen an, groß zu werden. Ja, und das erste Mal richtig aufhören wollte ich, als ich im Krankenhaus lag mit einer Überdosis, wo ich fast gestorben wäre. Der Priester zu mir reinkam und mich über meine Beerdigung, mein Testament, Dinge gefragt hat. An meinem 18. Geburtstag war das. Die Ärztin hat gesagt am nächsten Morgen, ich hätte nicht gedacht, sie hier heute noch lebend anzutreffen. Das ist schon stark in die Fresse gewesen, weil das war so, da kam es das erste Mal auch in meinem Kopf an. Das war so der erste Moment, wo ich dann echt mal gedacht habe, Mann, was habe ich da alles noch gemacht? Oft habe ich mir die Schuld gegeben, ich habe mich sehr, sehr schuldig gefühlt. Die Drogensucht ist, das muss man so verstehen, das ist eine Krankheit, weil, ich meine, es ist halt wie jemand, der sich das Bein bischt oder wie Krebs, das ist halt, das kann jeden Mensch treffen. Das sucht man sich nicht aus, man wird davon betroffen. Es kann durch jede verschiedenste Lage im Leben eintreffen. Sogar ein Autounfall kann ein schweres Hirntrauma hervorrufen, wodurch Regionen im Kopf beeinflusst werden, dass es anfälliger macht, dass man selber an einer Sucht erkrankt. Das heißt, egal wie gut man im Leben steht, egal was man für eine Lebensposition hat, es kann jeden treffen, eine Sucht. Das ist eine Krankheit, dafür kann man nichts. Und das ist mir so wichtig, dass das begriffen wird, weil bei mir damals hieß es, dass ich war das schwarze Schaf in der Familie. Drogen, das ist doch... Die kann auch nicht Drogen nehmen, das war eine angesehene Familie. Die Angst war dahinter, was denn passiert, wenn die Leute das erfahren. Aber es ist doch eine Krankheit wie nichts anderes, wie alles andere auch. Eine Krankheit, die heilbar ist. Also ich denke, dass viel, viel mehr Menschen auch den Mut finden würden, da rauszukommen, wenn sie Menschen hinter sich haben. Das wäre bei mir, denke ich, auch so gewesen. Also ich habe mir damals nur jemanden gewünscht, der mir die Hand reicht. Ich wollte nicht, dass mich da jemand rausboxt. Ich wollte nur eine Hand haben, die ich halten kann, während ich kämpfe.
Ja, das ist dann halt auch der Unterschied zum gebrochenen Bein, ne? Wenn man sich das Bein bricht, ist irgendwie klar, dass man ins Krankenhaus
geht. Ich hätte gerne den Gips gehabt, sozusagen. Jemand, der mein Gips ist. Ne?
Da schämt man sich nicht für, da holt man sich einfach Hilfe. Während, wenn man eine Suchterkrankung hat und man merkt, meine Familie grenzt sich schon von mir ab, alle denken irgendwie schlecht über Menschen, die Drogen nehmen und somit ja wohl auch über mich, dann macht das natürlich auch schwer, das zuzugeben und sich auch Hilfe zu suchen. Das ist dann ein Teufelskreis.
Das ist so wichtig einfach, weil ich hätte mir das damals einfach nur gewünscht, dass da jemand ist, der mir vielleicht auch zuhört. Man muss nichts verstehen, aber vielleicht sollte man es einfach akzeptieren oder tolerieren. Toleranz ist ganz wichtig, dass man nicht das Gefühl kriegt, dass ich weniger wert bin, nur weil ich krank bin. Ich bin doch trotzdem genauso toll. Also die Krankheit verändert ja nichts an mir, an sich, als Mensch. Ich bleibe der gleiche Mensch, nur dass ich halt jetzt krank bin. Und ich denke, dass es so wichtig ist, dass man diesen Menschen einfach die Hilfe auch wenigstens nur anbietet, dass sie wissen, ich kann auf die Person zählen, dass es auch gut ist. Dass man die Menschen wissen lässt, die betroffene Person der Sucht, ich bin da, ich kann mit dir reden, ich würde dir helfen, ich kann dir das Angebot machen, wir gehen zusammen zu einer Beratung. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Person einfach das Gefühl hat, da ist jemand hinter einem, der da ist. Das macht so super viel aus, weil wenn man Drogen nimmt und süchtig wird, dann hat man das Gefühl, da ist niemand. Das ist eine Flucht vor der Realität. Man flieht sozusagen aus irgendeiner Situation oder aus Gefühlen. Das ist einfach so, es ist so schwer, sich dem einzustellen, wenn man nichts hat, niemanden hat. Bei mir war es dann mein Hund, der mich jetzt gerettet hat vor einem Jahr tatsächlich. Also ich bin aus dem Ganzen rausgekommen. Ich habe natürlich viele Therapien gemacht. Insgesamt habe ich 8 Langzeittherapien angefangen und viele, viele, viele Entgiftungen. Das war jetzt, glaube ich, letztes Jahr die 18. Entgiftung. Aber dann habe ich meinen Hund bekommen und das hat mein ganzes Leben verändert. Mein Hund hat mir Struktur gebracht. Ab dem Tag, wo ich sie bekommen habe, habe ich mein ganzes Leben umgekrempelt. Ich habe schon immer die Vorstellung gehabt, dass es mir besser gehen könnte mit Tieren. Ja, und als sie dann bei mir war, da wusste ich sofort, was zu tun ist. Also sie hält mich davon ab. Sie hält mich wirklich davon ab. Trotzdem ist es so wichtig, dass ich meine Gründe, warum ich clean sein möchte, nicht von irgendwas abhängig mache, das irgendwann verschwinden wird. Ein Mensch, ein Tier, das sind Dinge, die werden nicht für immer da sein. Und wenn diese Person oder das Tier dann weg ist, dann wird die Welt zusammenbrechen und wird rückfällig. Mhm. Deswegen muss man Dinge nehmen, für die man clean werden will, die zum Beispiel wären, warum will ich clean werden? Weil ich will leben. Ich will das und das machen. Ich will eine Amerika-Reise machen. Ich will später eine Wohnung haben. Ich möchte das und das studieren. Ich möchte diesen Job haben. Das sind alles Ziele. Deswegen mein Clean werden will. Es ist nur so wichtig, sich das so alles vors Auge zu halten.
Was hat dir denn geholfen oder gab es vielleicht einen Menschen, der dir geholfen hat, diese Perspektiven so einzunehmen oder kennenzulernen?
Eigentlich ganz gar nichts. Das Gegenteil, also ich stehe auf Frauen, ich bin lesbisch. Ich hatte eine sehr, sehr toxische Beziehung, 3 Jahre von als ich 16 war, bis ich 19 geworden bin. Die Person hat mich geschlagen, die Frau. Sie hat mich fertig gemacht, sie hat mich wirklich komplett kaputt gemacht. Das heißt, da bin ich noch stärker in Drogen verfallen, noch stärker alles abgerutscht. Das waren die schlimmsten 3 Jahre in meinem ganzen Leben. Ich habe jeden Tag, haben wir gestritten, jeden Tag 5 Stunden gegen die Streits. Aber ich denke, als ich da mich endlich aus dieser Beziehung rausgekämpft hatte, meine beste Freundin ist so da gewesen, die hat mich jedes Mal unterstützt, auch wenn ich sie blockieren musste wegen meiner Ex. Und allem, sie war immer da und sie hat immer weiter für mich gekämpft. Und meine beste Freundin, ihre Perspektiven, die haben mich da rausgeholt auch. Also das ist... kann ich sagen, meine beste Freundin, ich kenne sie jetzt seit 7 Jahren fast, die war immer da für mich. Auch wenn wir mal ein halbes Jahr keinen Kontakt hatten, war es dann so, als hätten wir nie keinen Kontakt gehabt. So, es ist eine ganz tolle Frau und ich bin super dankbar, dass ich sie habe, weil ohne sie wäre ich heute, glaube ich, gar nicht mehr hier.
Ja, wenn ich dich richtig verstanden habe gerade, dann ist das auch total hilfreich, wenn man das Gefühl bekommt, man ist nicht alleine, man wird auch nicht abgelehnt
wegen dem Drogen. Ich glaube, in dieser Hinsicht ist eine Beziehung auch immer eine Sache. Man sollte sich bewusst sein, ob man dafür bereit ist für eine Beziehung. Ob man soweit ist. Also eine Beziehung, da sollte man einfach den richtigen Zeitpunkt auch für haben. Wenn man in so einer Drogensucht feststeckt, dann ist eine Beziehung, wenn man die frisch eingehen will, nicht gut, denke ich. Mhm. Wenn der Partner abstinent ist, dann ist es, oder gar nichts mit Drogen zu tun hat selber, es ist so schwierig für die Person. Weil ein Mensch vor die Hunde gehen zu sehen, den man mag, das ist der Hölle. Vor allem bei Drogen, weil Drogen sind so, die nehmen einen ein, der Person wird es nicht merken, man kann reden und reden, man redet gegen eine Wand. Das habe ich selber erfahren durch Angehörige von Drogensüchtigen. Wie sich das so anfühlt, wenn man der Angehörige ist einer Drogensucht, da habe ich tolle Eindrücke bekommen können und das scheint sehr, sehr schwierig zu sein. Teilweise noch schwieriger vielleicht als selbst der Drogensüchtige zu sein. Mhm. Weil ich verstehe mich alle und ich kann das alles ändern. Aber die Person, die mich liebt und wenn ich in den Drogen drinne bin, die kann mich nicht verändern und die wird darunter leiden. Die wird sehen, wie ich kaputt gehe und immer weiter in den Arsch gehe und sie, was soll sie machen? Sie steht nur da und versucht mich aufzuwecken, aber das kann im Endeffekt nur ich selbst. Und das ist so, man kann sich nur selber retten. Man kann Hilfestellungen annehmen, wie wenn man in einem tiefen Loch gefangen ist. Man fällt in so einen Brunnen rein und man kann die Schickleiter runtergeworfen kriegen. Die können auch festgehalten werden, damit man nicht abrutscht, aber selber klettern, das ist es. Ja. Man muss selbst klettern, das ist so schwierig.
Ja, sehr anschauliches Bild.
Ja, die Umsetzung ist immer so schwer. Theorie, die haben wir alle gut drauf.
Ja.
Aber das so umzusetzen, dieses, ich fange jetzt an, irgendwie muss ich anfangen, das ist so super schwer. Aber es ist machbar. Ich war 8 Jahre drogensüchtig, Heroin und Kokain. Mit 12 angefangen und heute bin ich mit 20 glücklich clean und kann mir nichts anderes mehr vorstellen. Weil das Leben hat so viel zu bieten. Das Leben hat so super viel zu bieten. Und es wäre so schade, wenn das einfach nur eine Drogensucht, das ist nicht alles, was das Leben zu bieten hat. Auch wenn das vielleicht bei manchen gerade nicht so aussieht. Bei mir sah es auch nie so aus, als würde das nochmal besser werden. Ich habe immer gesagt, ich bin mit Drogen geboren, ich werde mit Drogen sterben. Aber heute bin ich immer noch hier.
Ja.
Und es ist so wichtig, dass man für sich selber Strategien entwickelt. Erstens das, was man tut gegen Suchtdruck. Das ist so super wichtig. Da muss man einfach ganz viel ausprobieren. Ich gehe zum Beispiel gerne duschen heiß-kalt in der Abwechslung. Das heißt, um den Kreislauf anzuregen. Oder was mache ich noch gerne? Ich habe so einen Ball, den drücke ich dann ganz fest und versuche mich zu bewegen. Gehe mit meinem Hund raus an die frische Luft. Joggen hilft auch so lang, also Bewegung. Und das ist halt so, wenn man Suchtdruck hat, dann ist es sehr wie so ein angespanntes Gefühl, also sehr angespannt. Man kann nur noch daran denken, man muss eigentlich eingeschlossen sein dann. Mir war das so, dass Suchtdruck manchmal 5 Stunden angehalten hat, 5 Stunden bin ich hin und her gelaufen. Hab von 1000 runtergezählt, nur um diesen Koksgedanken nicht immer im Kopf zu haben. Nach 5 Stunden war ich dann einfach so müde, dass ich eingeschlafen bin auf dem Boden. Das ist es halt manchmal. Man sollte nicht kämpfen in diesem Moment, weil man braucht die Kraft. Es ist nur so wichtig, dass man so versucht, einfach den Stand zu halten. Das heißt, dass man sich einfach dahin stellt und versucht, die Zeit rumzukriegen. Das ist immer so gemacht, dass ich, wenn ich das Gefühl hatte, ich werde rückfällig, 1 Minute, die nächste Minute bin ich clean, das schwöre ich mir jetzt. Man darf nicht so große Schritte nehmen, man muss kleine Schritte nehmen. Das, was man sicher schafft, weil ich kann ja auch nicht meinen Fuß so hoch machen und 10 Treppen auf einmal nehmen, das geht nicht, dann falle ich runter. Aber wenn ich eine nach der anderen nehme, dann schaffe ich den Weg nach ganz oben.
Ja.
Aber das ist alles erstmal zu merken. Ist auch wichtig, dass man Hilfe annimmt, denke ich. Ja. Wenn Hilfe da ist, sollte man sie nutzen, sobald man kann.
Ja. Du hast schon ganz viele Themen angesprochen. Vielleicht noch eine Frage zum Abschluss. Hast du denn aktuell Wünsche oder Träume für die Zukunft? Für die nähere Zeit oder auch die fernere Zukunft?
Also für die ferne Zukunft habe ich auf jeden Fall das Ziel oder auch den Wunsch innerlich, dass ich Dinge, die ich früher machen wollte, so umsetzen möchte, die vielleicht ein bisschen anders laufen werden, weil ein Medizinstudium nicht das Richtige wäre oder eine Sozialarbeiterin, aber zum Beispiel Sprachen, also mein Traum wäre Dolmetscherin, ich habe Abitur, also ich hätte super viel Spaß auch an der Auslandszeit, das sind so Dinge, die ich unbedingt erreichen will, Dinge, die ich, von denen ich früher immer geträumt habe, die möchte ich mir zurückholen, ich möchte mich weiterhin zurück ins Leben holen. Ja, mein Ziel wird jetzt erstmal sein, mich weiterhin noch weiter zu stabilisieren, länger clean zu bleiben, so lange clean zu sein, wie es geht, am besten für immer, weiterhin gut auf mich zu hören und einfach, dass es weiterhin so gut läuft für mich, dass ich weiterhin festhalte an der Hoffnung, dass es immer wieder besser wird, auch wenn es mal schlecht sein wird. Es darf auch schlecht sein, also es muss nicht alles gut sein, es ist okay, wenn es nicht okay ist. dass ich einfach diese ganzen Erkenntnisse, die ich in den letzten Jahren gemacht habe und diese Erfahrungen mit in die nächsten Jahre nehme, dass ich so, dass ich, wenn das nächste Mal eine schwere Zeit kommt, einfach, dass ich stabilisierend vorbereitet bin auf die ganzen Dinge. Dass ich mich wehren kann und dass ich einfach stärker da stehe. Was ich mir noch wünsche, ist, dass ich noch selbstbewusster werde. Also ich möchte auf jeden Fall noch viel mehr Selbstwert aufbauen in der nächsten Zeit, dass ich irgendwann so auch ein härteres Fell habe gegen Dinge, die man mir vielleicht sagt, dass ich mir nicht alles mehr so zu Herzen nehme.
Ja.